Ganz herzlich grüße ich euch. Ich freue mich, dass wir Zeit haben, in Gottes Wort zu blicken. Und das wollen wir auch gemeinsam tun. Beginnen wir damit. Einmal ist eine Maus nachts in einen Laden gelaufen. Sie hat sehr viele, sehr gute Sachen gerochen. Butter und Speck, Wurst und Käse, Brot und Kuchen, Äpfel und Nüsse. Zuerst hat sie sich auf die Hinterbeine gesetzt, ihr Schnäuzchen in die Luft gestreckt und vor lauter Freude gepfiffen. Wow, ja, ich hab's geschafft. Ich bin über Nacht in diesen Laden gekommen. Aber wo sollte sie jetzt anfangen? Sollte sie zuerst an den Butterstücken knabbern? Da hat es von allen Seiten so lecker nach Speck gerochen und woanders her noch besser nach Käse. Sie wollte gerade an dem Käse knabbern, da hat es von einer anderen Seite so gut nach Wurst gerochen und von der anderen Seite so lecker nach Kuchen. Jetzt wollte sie gerade vom Kuchen kosten, da hat es von einer anderen Seite so gut nach Äpfeln gerochen und von der anderen Seite nach Nüssen. Ach, die arme Maus. Sie ist immer hin und her gerannt. Sie wusste wirklich nicht, was sie zuerst fressen sollte. Und auf einmal war es taghell und die Leute sind in den Laden gekommen und haben die Maus hinausgejagt. Da hat sie zu den anderen Mäusen gesagt, nie mehr gehe ich in diesen Laden. Wenn man gerade anfangen will zu fressen, wird man auch schon hinausgejagt. Wo soll ich anfangen? Die Geschichte erinnert mich, ob ihr es glaubt oder nicht, an einen Bibeltext. Ja. Und zwar an 2. Timotheus 2, die Verse 14 bis 16. Mitarbeiter Gottes konzentrieren sich auf Wesentliches. Uns geht es allen wie dieser Maus. Wir laufen durch eine Welt mit vielen tausend Optionen. Wo investiere ich mich? Wo knabber ich zuerst? Wo bringe ich mich ein? Und ihr Lieben, das ist kein Phänomen, das erst in 2019 in dieser Welt als Fragestellung vor uns steht, sondern wir lesen das im 2. Timotheusbrief, dass der junge Timotheus schon mit dieser Frage befasst war. Also der junge Timotheus, wenn ich uns das so sage, dann dürfen wir nicht an einen 16- oder 17-Jährigen denken. Vermutlich war er zu diesem Zeitpunkt 35 bis 40 Jahre alt. Ja. Also noch nicht ganz das beste Mannesalter erreicht, das ist erst so bei 50. Ja. Aber immerhin. Ja. Und Paulus war wahrscheinlich Ende 60. Und jetzt gibt Paulus diesem jungen Mitarbeiter Ratschläge im 2. Timotheusbrief. Das macht diesen 2. Timotheusbrief so kostbar. Ja. Paulus weiß, ich komme aus dieser Gefangenschaft nicht mehr frei. Aber ich will dem jungen Menschen Ratschläge geben, wie er seinen Dienst am besten gestalten soll. Er hat die Verantwortung für mehrere Gemeinden, dieser Timotheus. Und da gibt es einen Haufen Fragestellungen, die auf ihn einprasseln. Wo soll ich anfangen? Mit wem mich auseinandersetzen? Welchem Sachverhalt mich widmen und zuwenden? Und weil die Fragen so viel sind und man sich vollkommen verrennen kann in so viel Fragestellungen und nützlichen Dienstfelder, wendet dieser erfahrene Paulus sich nun dem jungen Mitarbeiter zu und erteilt ihm einige Ratschläge. Ich lese uns diesen Text. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts Nütze ist, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet, die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zur weiteren Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Dieses Wort ist insofern sehr bedeutsam, weil Paulus hier mit drei Aktivverben dem Timotheus deutlich macht, worauf er sich konzentrieren soll. Nämlich bringe in Erinnerung, strebe danach, vermeide. Ja. So lassen sich die drei Hauptaufforderungen des Paulus hier zusammenfassen. Und ich habe das für mich so formuliert, was Mitarbeiter Gottes denken, tun, meiden. Also mir hilft das immer, das in so Faustregeln mitzunehmen. Ja, und jetzt für Denkfaule aufgepasst, ich habe das noch gesteigert. Ja. DTM. Also wenn ich DTM sage, die etwas technisch affinen, denkt natürlich an die deutsche Tourenmeisterschaft. Ja. Also nicht an die Formel 1, sondern deutsche Tourenmeisterschaft. Das heißt, es werden bestehende Autos genommen und umgebaut, sodass man mit ihnen Rennen fahren kann. Keine Sorge, ich werde nicht über Autos predigen. Als Wolfsburger wäre ich da wohl auch voreingenommen. Ja. Aber wenn du dir diese drei Anfangsbuchstaben, ja, die sowieso technisch zugewandt sind, merkst, DTM, dann hast du die drei Ratschläge des Paulus gut für dich zusammengefasst. Ja. Konzentriere dich auf Wesentliches, denken, tun, meiden. Ich hoffe, dass es dir gelingt, damit diese Predigt in deinen Alltag mitzunehmen. Ich lasse die Autos hier vorne stehen vom DTM-Rennen in der Hoffnung, dass wir das mitnehmen. Was Mitarbeiter Gottes denken. Das fällt auf hier als erste Mahnung oder Weisung an Timotheus. Dies bringe in Erinnerung. Also darüber sollst du nachdenken und die Menschen, die dir anbefohlen sind. Und man stellt sich natürlich sofort die Frage, was denn bitte schön? Natürlich, dieser Text greift zurück auf etwas, was Paulus vorangeschickt hat. Und ich möchte das Kapitel 2 für uns kurz zusammenfassen. Paulus beginnt erstmal mit einigen Bildern. Er redet am Anfang des Kapitels, Kapitel 2, Vers 1, vom Kind, danach vom Lehrer, vom Soldaten, vom Sportler und als letztes vom Farmer. Ja. Und die letzten drei Bilder haben gemein, und das leitet Paulus ab, sie müssen Dinge liegen lassen, um sich auf ein höheres Ziel und einen höheren Auftrag zu konzentrieren. Das haben Soldat, Sportler und Bauer gemein. Die quälen sich, die üben, die bereiten sich vor, weil sie einen höheren und wichtigeren Auftrag haben. Und von diesem Auftrag lassen sie sich leiten. Welchen Auftrag hat Timotheus? Paulus führt das dann weiter aus, indem er deutlich macht in Vers 8, halte du im Gedächtnis Jesus Christus. Also denke du über Jesus nach, fülle du dein Denken damit. Und dann greift er später darauf zurück, ruf das auch für die anderen in Erinnerung. Halte du Christus im Gedächtnis, er ist auferweckt von den Toten, aus dem Samen Davids, und da merken wir schon, die Auferstehung und die Menschlichkeit Jesu sind für Paulus so bedeutsam, nach meinem Evangelium. Also der höhere Auftrag, den Timotheus von Paulus bekommt, ist, hab das Evangelium vor Augen, wer Jesus ist. Dafür mühe dich, dafür arbeite. In diesem Sinne sollst du andere Menschen prägen. Dies bringe in Erinnerung, dass sie das vor Augen haben. Paulus spricht dann davon, dass er um des Evangeliums Willens in Ketten liegt, und direkt davor haben wir fast eine psalmähnliche Aussage von Paulus. Denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn du am Evangelium festhältst, dann wirst du teilhaben am Schicksal Jesu Christi. So wie er auferstanden ist und ewiges Leben hat, so werden wir es auch haben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen mit Jesus zusammen. Wenn wir verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Verleugnen meint in diesem Zusammenhang nicht, wenn wir im Glauben müde werden oder auch Schiffbruch erleiden, das meint es nicht, sondern dieses Wort für verleugnen meint etwas ganz verneinen. Wer sagt, es gibt weder Jesus noch Gott noch Errettung noch sonst irgendetwas für mich, da wird Gott das Gleiche tun. Er wird dann sagen, dann gibt es dich auch nicht für mich, fertig. Ja, so einfach ist die Geschichte. Für die, die im Glauben sind, gilt das hier. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja. Da greift diese Liebe durch, von der wir eben von Olga gehört haben. Gott kann nicht anders. Die Menschen, die sich ihm zugewandt haben, er bleibt treu, auch wenn sie in die Knie gehen, auch wenn sie durch Schicksalsschläge ausgebremst und gebeutelt sind. Gott kann nicht anders. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus Christus hat das Leben zwischen dir und Gott in Ordnung gebracht. Du kannst es annehmen und das soll deinen Lebensalltag gestalten. Das rufe in Erinnerung. Das rufe in Erinnerung. Darüber sollt ihr nachdenken, über das Evangelium. Was Mitarbeiter Gottes denken, ist eben, dass sie sinnen über das Evangelium nach. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man soll nicht Wortstreit führen, was zu nichts Nütze ist, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Lieber Timotheus, rufe in Erinnerung. Lass die Geschwister über das Evangelium nachdenken, darüber, wie sie ihr Leben dem Evangelium gemäß gestalten können. Die grammatische Form ist hier auffallend, steht hier im Präsens Imperativ und es bedeutet, dass das eine regelmäßige Praxis sein sollte im Griechischen. Also immer wieder in jedem Gottesdienst, bei jeder Begegnung, konstruier dein Gespräch vom Evangelium her, was Jesus dir bedeutet. Und es wirkt fast ein bisschen komisch. Sollen wir denn immer das Gleiche sagen? Das erinnert mich an einen Vers in Judas 5. Dort steht, das Judasbuch ist ja ganz kurz. Ja, und Judas bringt es mit den Worten auf den Punkt in Vers 5. Und obwohl ihr das Folgende alles wisst. Er spricht also zu Menschen, die das Evangelium kennen und sagt, ihr wisst das alles. Ich will euch dennoch daran erinnern. Was soll das? Aber man merkt, das Evangelium ist für die Lebensgestaltung des Glaubenden derart grundlegend. Nicht nur, dass er zum Glauben gekommen ist, sondern dass er seinen Alltag stets vom Evangelium her bedenkt und konstruiert. Und wie das geht, da gibt uns Paulus dann einige Tipps dazu. Halte du Christus stets vor Augen, dir und den anderen, bezeuge ernstlich. Bezeuge ernstlich, sprich davon, was du mit Christus erlebt hast. Was das Evangelium mit deinem Leben macht, das gib weiter. Und dazu gehört auch, man soll nicht um Worte streiten oder nicht Wortstreit führen. Das Wort, das Paulus hier gebraucht, meint, einen Krieg mit Worten zu führen. Im Deutschen haben wir das wunderschöne Wort oder das Bild, dass wir sagen, boah, ich habe mit jemandem mich auseinandergesetzt und das ist echt ein Grabenkampf geworden. Also wir haben diskutiert und gestritten und irgendwie kamen wir nicht weiter. Das ist genau das, was Paulus meint. Konzentrier dich aufs Evangelium, Timotheus, wenn du einen fruchtbaren Dienst tun willst. Das ist wesentlich. Meide theologische Grabenkämpfe und die Begründung, die Paulus liefert, die überrascht mich. Sie sind nutzlos. Das ist sehr pragmatisch, wie Paulus hier argumentiert. Er stellt die Frage, Timotheus, was dem Evangelium nicht nützt, das lass weg. Das lass weg. Das, was nicht brauchbar ist. Und mich überrascht das, wenn ich das lese. Die Frage, welcher Nutzen erwächst aus dem Gespräch, aus der Diskussion, welchen geistlichen Wert hat es? Diese Frage wirft Paulus hier auf. Wir haben häufig nur das Kriterium zwischen, es ist etwas Sünde oder Nicht-Sünde und danach gestalten wir unser Leben. Paulus wirft hier einen weiteren Ball in die Luft, indem er sagt, denke auch darüber nach, was nützt es deinem Nächsten, den Menschen, die dir anbefohlen sind? Wie bringt es sie auf diesem wesentlichen Weg des Evangeliums voran? Und da habe ich auch drüber nachgedacht, ich habe schon so viele nutzlose Diskussionen erlebt in christlichen Kreisen, die erbittert geführt werden. Und hier muss ich auch sagen, ich will nicht sagen, man darf solche Gespräche nicht führen. Und der Wahrheitsfindung, da ist das ja manchmal auch ganz spannend, Dinge mit Leuten auszudiskutieren, die anderer Meinung sind. Aber wenn es zum erbitterten Grabenkampf wird, verlieren wir ganz Wesentliches. Ja. Also Themen, die mir da einfallen, die sich klassischerweise eignen für so einen nutzlosen Grabenkampf, sind, welches ist die richtige Bibelübersetzung? Also, wir haben im Deutschen das große Privileg, wir haben mehrere Bibelübersetzungen und jede Bibelübersetzung hat eine Zielvorgabe. Da gibt es Bibelübersetzungen, die sind sehr grundtextnah. Die lesen sich dann auch ein bisschen holprig und schwerer im Deutschen. Und es gibt Bibelübersetzungen, die lesen sich ganz flüssig. Da ist der Sinn dann aber nicht so tief wiedergegeben. Und ich als pragmatischer Mensch, ich denke dann häufig, also selbst wenn ich die gute Nachricht oder die Hoffnung für alle lesen würde, so die seichteste Übersetzung, die ich jetzt so kenne oder noch akzeptieren würde, ja, das stimmt, da blieben ein paar Dinge auf der Strecke, ein paar Aussagen, aber wenn ich alles ausleben würde, was in der Hoffnung für alle steht, dann wäre ich ein weitaus besserer Christ, als ich es heute bin. Also lohnt es sich drüber zu streiten, welches ist die beste Bibelübersetzung? Da würde ich sofort die Frage stellen, wie bringt das den anderen auf dem Weg des Evangeliums voran? Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es nicht erkennen. Ich erinnere mich an einen Abend, den ich gehalten habe. Ich wurde von einer Gemeinde eingeladen, zu einem bestimmten Thema einen öffentlichen Abend zu halten. Und dann geschah was Merkwürdiges. Ich lese also den Bibeltext und da meldet sich ein Bruder aus den Reihen und sagt, halt, das ist der falsche Text. Ich war überrascht, weil, Moment, ich habe den Vortrag vorbereitet. Ich weiß doch, von welchem Text ich rede. Und ich sage, warum ist das der falsche Text? Das ist die falsche Übersetzung. Ja, das muss da ganz anders stehen. In einem öffentlichen Vortrag. Da waren Gäste da von außen. Ich habe auch nur gedacht, ach du liebe Zeit, was mache ich denn jetzt damit? Ne? Und da sagte ich, schlägst du mir gerade vor, wir wollen textkritisch arbeiten? Ja, man müsste jetzt schon genau auf den Grundtext gehen, was da so steht. Ja, und welches der richtige Grundtext ist. Da dachte ich, oh, was mache ich denn jetzt? Ich habe nur gefragt, also verstehe ich dich richtig? Du hast jetzt verschiedene hebräische Texte dabei, alte Manuskripte, die wir jetzt miteinander vergleichen können. Dann sagte er, nee, natürlich nicht. Ich sagte, ja. Ich sagte, so, dann nehmen wir meine Bibelübersetzung und machen mit der weiter. Ich mache weiter und er fällt mir wieder ins Wort. Und ich muss in einer öffentlichen Veranstaltung sagen, lieber Bruder, sei jetzt still. War mal ein bisschen nah irgendwo gewesen, ein ganz hingegebener Christ. Denke ich, was für ein unnützer Grabenkampf. Was für ein unnützer Grabenkampf. Es fallen mir andere Stellen ein, ja. Also über die man herrlich diskutieren kann. Sitzt Jesus jetzt schon auf dem Thron oder rechts daneben? Ihr Lieben, darüber können wir diskutieren, Tag und Nacht, und da hängen ganze theologische Gebäude dran. Und was mir gefällt ist, Paulus wirft die Frage auf, was nützt's? Was nützt vom Evangelium her? Wie bringt's den anderen weiter? Ist das Heil verlierbar oder nicht? Auch so eine ewige Diskussionsgrundlage. Und wie entzweien sich Christen auf solcher nutzlosen Fragen? Sie sind nicht ganz nutzlos, sie haben eine gewisse Relevanz. Aber wie bedeutsam sind sie? Gibt es einen christlichen Musikstil oder nicht? Gibt es einen christlichen Kleidungsstil oder nicht? Also Grabenkämpfe, über die wir Tag und Nacht diskutieren können. Und Paulus wirft einfach die Frage auf, willst du damit dein Denken füllen? Willst du damit dein Denken füllen? Bringe in Erinnerung Jesus Christus. Hab du Jesus Christus im Gedächtnis. Konstruier du dein Leben vom Evangelium her. Das ist bedeutsam. Konzentriere dich auf Wesentliches. Was nützt es? Wofür brauchen wir in der Gemeinde diese Diskussion? Wie bringt dieser Gedanke mich und die Geschwister geistlich voran? Paulus bringt auch noch einen weiteren Ball ins Spiel. Solche Diskussionen bewirken das Straucheln der Zuhörer. Das Wort, das er hier gebraucht im Griechischen, das verstehen wir alle, auch wenn wir kein Griechisch können. Ja. Also für das Wort Straucheln steht hier Katastrophe. Ja. Das Wort macht so eine Diskussion macht eine Katastrophe im Leben der Zuhörer. Und das Wort gebraucht, wenn ein Haus abgerissen wird, ganz kaputt gemacht wird. Und Paulus macht damit deutlich, lieber Timotheus, wenn du Gemeinde leiten möchtest, wenn du geistlich dienen möchtest, konzentriere dich auf Christus, auf die wesentlichen Dinge. Verrenn dich nicht in nebensächlichen Diskussionen, über die kann man reden und diskutieren. Aber wenn sie einen Streitfall, einen Grabenkampf und eine große Diskussion in der Gemeinde führen, zu einer großen Diskussion in der Gemeinde führen, sie führen vom Evangelium weg. Es dient nicht dazu, dass andere geistlich wachsen, deshalb lass es. Verrenn dich nicht. Verzettel dich nicht in unnötigen Gedankengebäuden. deshalb, was Mitarbeiter Gottes denken. Sie denken vom Wesentlichen her, wer Jesus ist, was das für meinen Alltag bedeutet. Das will ich von Paulus an dieser Stelle lernen. Einen zweiten Gedanken, der in eine ganz ähnliche Richtung geht, was Mitarbeiter Gottes tun. In Vers 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Da merkt man schon, das ist auch wieder eine komische Formulierung, gerade Richtung schneiden, komme ich gleich drauf. Was Mitarbeiter Gottes tun. Als erstes fällt auf, Paulus spricht davon, strebe danach. Und das Wort, das er benutzt, verstehen wir auch. Spu dazu steht hier, kommt vermutlich unser Wort sputen von her. Ja. Also sieh zu, dass du in Tritt kommst. Strebe danach. Diszipliniere dich danach. Der Gedanke des sich Abmühens kann durchaus als Gegensatz zu denen gesehen werden, die vorher mit dem Vers als um Worte streitend oder kämpfend beschrieben werden. Strebe danach, bemühe dich darum, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Klingt im Deutschen auch etwas komisch. Dieses Wort bewährt meint ein Gegenstand, der eine Prüfung bestanden hat oder eine Person, der die Prüfung bestanden hat. Also sollte Christina die Abschlussprüfung der Bibelschule Brake bestehen, dann wird nachher von ihr gesagt werden können, sie hat sich in Brake bewährt. Ja. Das Gegenteil davon lässt sich dann etwas einfacher erklären. Das Wort für bewährt im Griechischen heißt dokimos und das Wort für unbewährt hieß adokimos, also unbewährt, das Gegenteil von bewährt. Und das A war ein fester technischer Bestandteil, zum Beispiel auf dem Bau. Wenn eine Lieferung Steine kam, dann hat der Bauleiter die Steine betrachtet und die Steine, die er für ungeeignet hielt, weil der Winkel nicht stimmte oder das Material zu spröde war, dass man damit nicht bauen konnte, da hat der Bauleiter dann ein A, ein Alpha draufgeschrieben, das hieß Adokimos. Ja, also ganz schlicht unbewährt, unbrauchbar, untauglich, bringt es nicht. Wir haben in unserer deutschen Kultur dieses CE-Siegel, ja, vom TÜV abgenommen. Wenn das da steht, dann hält das meistens, wenn man sich draufsetzt. Das ist, wovon Paulus spricht. Achte drauf, dass du dich bewährt, nützlich, brauchbar für Gott zur Verfügung stellst, dass du dich nicht in die Nebensächlichkeiten verstrickst, sondern danach strebst. Von der Frage geleitet, Herr, was soll ich tun, dass du mich brauchen kannst? Das Kriterium der Nützlichkeit oder Brauchbarkeit ist auch hier das Evangelium. Brauchbar darin, andere auf dem Weg des Evangeliums voranzubringen. Die nächste Formulierung des Paulus geht in die gleiche Richtung, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Das ist typisch Elberfelder Deutsch. In meiner Lutherbibel steht, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Aber in der Tat gebraucht Paulus ein Bild mit Schneiden, das im Deutschen nicht ganz rüberkommt, wenn wir bei der Lutherübersetzung bleiben. Was meint er mit, der das Wort in gerader Richtung schneidet? Nun, hier verrät er sich ein wenig von seinem ursprünglichen Beruf, den er gelernt hat. Paulus war ja Zeltmacher und Segelflicker von Beruf. Die Zeltstoffe waren hart und schwer. Und wenn so ein Meister wie Paulus jetzt ein Azubi ausbildet und ihm sagt, pass auf, Kerle, dass du das nicht vergeigst, das Werkstück, sondern gerade schneidest, dass man es brauchen kann, dann ist das genau der Begriff, den er hier für den Diener Gottes im Evangelium anwendet. Ja. Pass auf, vergeig das Werkstück nicht. Das, was du im Namen Gottes arbeitest, muss gerade sein. Und das gilt in zweierlei Hinsicht. Gerade sein zum einen, es muss dem Evangelium gemäß sein. Das, was du predigst, tust, wirkst im Namen Gottes, muss mit Jesu Tat in Verbindung stehen. Muss übereinstimmen. Darf nicht in Wortgezänken vom Evangelium wegführen. Also auch hier konstruiert Paulus wieder vom Evangelium her. Das, was gelehrt wird, ist an das Evangelium gebunden und dem Evangelium verpflichtet. Und auf der anderen Seite, in der anderen Hinsicht, gerade schneiden meint auch ein Stück, das passend ist, so dass der andere es verstehen kann. Also dieses Bild von dem Zelt fand ich ganz lustig. Stellt euch vor, da wäre eine Bahn so S-förmig geschnitten. Würde der eine oder andere vielleicht sagen, ach, ist das schön kreativ. Ja, möglicherweise, ne? Aber auch hässlich. Also es passt nicht in das Gesamtbild. Schneid es so, dass es dem Evangelium entspricht. Schneid das Stück so groß, dass der andere es annehmen kann. Schneid es in ein Stück, dass der andere es annehmen kann. Und auch hier ist die Zielrichtung wieder nicht, was will ich alles weitergeben, sondern was kann der andere annehmen? Hast du es in ein passendes Stück geschnitten? Ich fände das spannend, wenn Simone hier mal eine Predigt halten würde. Wird sie nicht. Ja, aber sie würde vermutlich es anders darbieten als eben in der Kindergeschichte. In ein passendes Stück geschnitten, dass der andere es annehmen kann. Jemand, der das Evangelium geradlinig schneidet. Und auch hier fällt mir wieder auf, was Mitarbeiter Gottes tun. Es geht nicht um den Mitarbeiter, der im Vordergrund steht. Nicht all das, was Paulus weiß und gelernt hat, muss er raushauen. Nicht all das, was Timotheus gesehen hat bei Paulus, muss er raushauen. Sondern das, was der andere verstehen und annehmen kann. So schneide das Evangelium in den Häppchen, dass der andere es annehmen kann. Die Perspektive, wenn es um Wesentliches geht, ist interessanterweise immer vom Verkündiger weg. So wie Jesus auch von sich selbst wegblickte und sich selbst dahingab für den anderen. Das zeichnet Diener Gottes offensichtlich aus. Hier ein schönes Beispiel, vielleicht habe ich es auch schon mal genannt, ich hoffe nicht. Ein Pfarrer hält seine erste Predigt in einer kleinen abgelegenen Landgemeinde. Er ist ganz irritiert, als nur ein Mann zum Gottesdienst kommt. Ein einfacher Kuhhirte. Der Pfarrer ist unsicher, ob er den Gottesdienst durchführen soll und fragt den Mann nach seiner Meinung. Der Kuhhirte sagt, ich kann nicht sagen, was richtig ist. Ich bin nur ein einfacher Hirte. Aber wenn ich käme, um meine Kühe zu füttern und nur eine einzige würde sich zeigen, so wäre ich doch dumm, wenn ich diese Kuh nicht füttern würde. Und dann würde ich sehen, wo die anderen geblieben sind. Der Pfarrer bedankt sich und hält den ganzen Gottesdienst und die lange vorbereitete Predigt für diesen einen Zuhörer. Dann fragte er seinen Zuhörer, ob er zufrieden sei. Ich verstehe nicht viel vom Predigen. Ich bin ja nur ein einfacher Kuhhirte. Aber wenn ich käme, um meine Kühe zu füttern und nur eine einzige würde sich zeigen, so wäre ich doch dumm, wenn ich der einen das gesamte Futter für die ganze Herde vorlegen würde. Ich würde dann nach den anderen Kühen suchen und herausfinden, warum sie nicht gekommen sind. In gerade Stücke schneiden. In Häppchen, die der andere versteht. Und noch annehmen kann. Und ihr Lieben, das halte ich für ein sehr wichtiges Kriterium. Wenn wir hier als Geschwister miteinander umgehen und uns manchmal auch reiben und manchmal auch theologische Sachverhalte ausdiskutieren und besprechen wollen. Es geht nie darum, dass Eduard Adam alles raushaut, was er zu dem Thema zu sagen hat, was er meistens eh ein bisschen wenig ist. Ja. Sondern es geht darum, hört der andere noch zu? Erreiche ich ihn noch? Ist er noch bereit anzunehmen? Oder drohe ich, ihn zu verlieren? Dann habe ich es nicht in gerade Richtung geschnitten. Dann habe ich eine riesen Zellplane gemacht, die ich dem anderen in die Hand drücke, sieh zu. Ob du damit zurechtkommst oder nicht, ist mir egal. Ich will es ja loswerden. Es geht ja nicht um dich, sondern um mich. Ich muss meins loswerden. Und Paulus sagt diesem jungen Timotheus, das ist verkehrt. Deine Botschaft muss vom Inhalt her sich immer am Evangelium messen. In der Begegnung mit Menschen schneide es so zurecht, dass sie es annehmen können. Nun, mein letzter Punkt für heute. Was Mitarbeiter Gottes meiden. Auch das fällt mir auf. dass es eben in einem fruchtbaren Dienst nicht nur darum geht, Dinge zu tun, sondern wer sich auf Wesentliches konzentriert, wird auch notgedrungen Dinge meiden müssen. Niemand von uns kann alles tun, was getan werden sollte. Das heißt, wir werden immer festlegen müssen, was mache ich nicht. Auch das gehört dazu, zu einem fruchtbaren Dienst. Was soll der Timotheus denn meiden? Kapitel 2, Vers 16. Die unheiligen Lerngeschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Was soll Timotheus tun? Er soll gewisse Dinge ganz offensichtlich meiden. Unser Wort im Deutschen meiden, ich weiß gar nicht, wie man das erklärt. Das Wort, das Paulus hier gebraucht, wenn man das wörtlich übersetzt, da haben wir ein deutsches Äquivalent für. Im Griechischen heißt es wörtlich, stell einen Kreis drumherum. Stell einen Kreis drumherum. Also du kommst hin und da sind unnütze Geschwätze in der Gemeinde, stell einen Kreis drumherum. Im Deutschen sagen wir, machen Bogen um etwas. Das kommt dem sehr nah. Kommt dem sehr nah. Also nach dem Motto, wähle deine Gefechte weise. Und wenn du merkst, das ist ein Gefecht, das bringt die Menschen nicht voran, das hilft uns als Gemeinde nicht, dann mach einen Bogen drumherum, führ es nicht. Was genau soll er meiden? Die unheiligen Lehren, Geschwätze. Diese Lehren sind respektlos, böse und nutzlos. Sie nützen dem Volk Gottes nicht. Ganz im Gegenteil. Solche Gespräche fressen um sich wie ein Krebs. Und das Wort, das Paulus gebraucht, Krebs gibt das im Deutschen am besten her. Es meint etwas, was wir nicht mehr kennen oder wir, die wir nicht in der Medizin unterwegs sind. Es meint wörtlich Fäulnis oder Wundbrand. Eine Krankheit, ich weiß gar nicht, welches Krankheitsbild dafür in Frage kommt, eine Krankheit, wenn die erstmal drin ist, beginnt die zu zerstören und wächst immer weiter und zerstört immer mehr. So sind solche nutzlosen Diskussionen und deshalb stell dich ihnen nicht. Stell dich ihnen nicht. Hier werden als Beispiel Philetus und Hymenäus genannt. Sie begegnen uns schon im 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 1, Vers 20. Hier sagt Paulus, er habe sie dem Satan übergeben. Das ist eine Formulierung, die wir auch im 1. Korintherbrief finden und das meint, er hat sie dem Zorn Gottes anheimgestellt, damit ihr Körper und ihr Körper geschunden wird und sie durch Leiden zum Glauben zurückgerufen werden, dass Gott das tut. Das meint es. Aber das Problem der beiden ist offensichtlich, dass sie Mühe haben mit der Auferstehungsbotschaft der Bibel. Die Griechen hatten keine Probleme mit der Auferstehung, solange es eine Auferstehung des Geistes war. Das deckte sich mit dem Denken der griechischen Philosophie. Aber eine leibliche Auferstehung machte für sie überhaupt keinen Sinn. Und der Hymenäus war nun so ein ganz fortschrittlicher scheinbar, der gesagt hat, natürlich gibt es eine Auferstehung der Toten. Wir sind im Geiste schon alle lebendig gemacht worden. Und das war es mit der Auferstehung. Mehr wird es nicht geben. Und Paulus sagt, das ist verkehrt. Und offensichtlich hat er sich nicht bremsen lassen, weil im 1. und im 2. Timotheusbrief von ihm die Rede ist. Jemand, der sich da so verbissen hat und von dieser Lehre nicht lassen kann. Und jetzt das Interessante für mich ist, Timotheus wird nicht beauftragt, diese Lehre zu bekämpfen. Timotheus, geh nochmal in die Bibliothek, lies dich schlau und dann setze sich mit Hymenäus zusammen und schlägst mein 1. Korinther 15 auf, da spreche ich ja von der Auferstehung und du haust ihm alle Fakten um die Ohren, dass der Hymenäus so klein mit Hut aus dem Raum geschlichen kommt. Nein. Pass auf, Timotheus, der Hymenäus hat sich da so festgebissen. Meide ihn. Es gibt Menschen, die sind nicht bereit zu hören. Die sind nicht bereit zur Korrektur. Da sagt Timotheus, dann meide ihn. Es gilt auch für unser Denken. Die Frage, Herr, was soll, Was soll ich meiden in meinem Leben, was dem Evangelium zuwidersteht? Das ist eine Frage, die uns Glaubende stets begleiten sollte. Meiden. Herr, was bringt mich nicht voran? Doch hier habe ich letzte Woche was Köstliches gelernt. Aufgepasst. Meine Tochter ist letzte Woche in eine WG gezogen. Die hat jetzt mit einem anderen Mädel eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, vielleicht trifft das Wort Verschlag ist besser, aber sie wohnen da jedenfalls. So, die hat sich den Raum schön renoviert, die Möbel weiß gestrichen, alles so, sieht fast aus wie bei Menschen. Ja. Und das andere Mädel, das dort mitwohnt, hat eine Katze. Und die Katze ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, die verliert Fell und all so ein Zeug, manche mögen das, ja, weiß ich. Ich frage also meine Tochter, sag mal, nervt dich das nicht, wenn die Katze kommt und in dein Bett springt und auf deinem Tisch sitzt und so? Ja. Und dann sagt sie, nee, das macht die Katze nicht. Dann wurde ich hellhörig und ich sage, warum macht die Katze das nicht? Jetzt aufgepasst, sie sagt, wir haben ein Anti-Katzenspray. So, das Zeug riecht man nicht, aber sie gehen an einen Gegenstand, auf den die Katze nicht drauf darf, sprühen das Ding ein. Und die Katze, für die Katze riecht das dann sehr eklig. Und die Katze meidet also das Bett. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das gesund ist oder nicht. Frag mich das nicht. Ja. Aber es gibt offensichtlich einen Spray, wenn man den ansprayt, einen Gegenstand ansprayt, danach meidet die Katze diesen Ort oder diesen Gegenstand. Gebt euch keine Mühe, Eltern, für Kinder gibt es das nicht. Ja. Ich dachte nur, Leute, im Leben von Eduard Adam, wie gut wäre es, wenn es so ein geistliches Spray für mein Leben gäbe. Da sind Dinge, von denen ich weiß, die will der Herr nicht in meinem Leben. Und ich wünschte, ich könnte einmal Spray drauf machen und dann würde ich da nicht mehr hingehen oder würde das nicht mehr denken oder würde ich mich über diese oder jene Person nicht mehr ärgern und wäre immer ganz geduldig und so. Ist leider nicht so. Und ich stelle mir vor, wenn der Herr durch mein Leben gehen würde mit so einer Sprayflasche, was würde der alles ansprayen? Und sagen, Eduard, das meide. Das bringt dich nicht voran im Glauben. Das muss nicht unbedingt Sünde sein. Aber das bremst die Wirkung des Evangeliums in deinem Leben aus. Meide das. Vielleicht sind es Bekanntschaften. Vielleicht sind es Internetseiten. Vielleicht sind es Hobbys. Vielleicht ist es Groll, den ich so in meinem Herzen pflege. Wo würde der Herr mit so einem Spray durch dein Leben gehen und sagen, meide, meide? Mitarbeiter Gottes konzentrieren sich auf Wesentliches. Und dazu gehört auch, dass wir darüber nachdenken, was meide ich? Was ist nicht dem Evangelium gemäß? Und mit diesen drei Begriffen möchte ich euch nach Hause schicken. Mitarbeiter Gottes konzentrieren sich auf Wesentliches. Junger Timotheus, das musst du lernen. Was Mitarbeiter Gottes denken, was sie tun und was sie meiden. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lasst uns dazu bitte aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass dein wunderbares Evangelium uns erreicht hat. Ach Herr, wo wären wir, wenn du uns nicht gerufen hättest? Und ich bete, dass du uns hilfst, wie Timotheus aufgefordert wird, deinen Sohn Jesus Christus im Gedächtnis zu halten, in unserem Dienst andere daran zu erinnern, dass wir uns nicht in Nebensächlichkeiten, nicht in Nebenkriegsschauplätzen verschleißen und unsere Kraft und Zeit dort lassen. Das bete ich für mich. Das bete ich für uns als Gemeinde. Ich bete, dass du uns hilfst, das zu tun, was du möchtest. Danach zu streben, uns als gute Mitarbeiter vor dir zu erweisen, die deinem Test und deinem Urteil genügen und dort standhalten. Ich bete, dass du unsere Herzen dahingehend ausrichtest und nachjustierst. Ich bete auch, dass du uns hilfst zu meiden. Die Dinge, die uns wegbringen von dir, die Dinge, die uns hemmen, an denen wir so gerne hängen. So bete ich, dass du uns hilfst, dass wir uns ausrichten auf dich, auf das konzentrieren, was für dich wesentlich ist. Und dass ein jeder von uns und wir als gesamte Gemeinde deine Mitarbeiter sein mögen, die in diesem Sinne dir Freude machen. So bete ich, Herr, dass du uns leitest und durch dein Evangelium weiter in unserem Leben wirkst. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Wir haben